Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Tim Sänger und ich begrüße dich zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Erfahre von anderen Investoren, wie sie gestartet sind und welche Erfahrungen sie auf ihrem bisherigen Weg gemacht haben. Lass dich von ihren Geschichten, Strategien und Vorgehen inspirieren und schreibe deine eigene Investor Story. Hallo und herzlich willkommen zum Investor Stories Podcast. Wir haben eine, doch durchaus in Deutschland bekannte Börsenlegende mal wieder zu Gast. Er war schon zweimal im Podcast, damals noch beim Daniel. Ich freue mich, dass er jetzt auch nochmal bei mir mit dabei ist. Der Matthias Schmidt, herzlich willkommen im Podcast.
Ja, hallo, vielen Dank. Freut mich, dass ich wieder zu Gast sein darf und ja, freue mich auf das Gespräch.
Ja, ich freue mich auch total, denn du hast immer viele spannende Sachen zu erzählen, bist sehr nah am Börsengeschehen dran, guckst auch so ein bisschen unter die Steine, was da sich so bewegt, und bist natürlich auch lange beruflich im Wertpapierkontext verhaftet gewesen, hast dein eigenes historisches Wertpapierhandelshaus gehabt, muss man mir sagen, da kommen wir ja gleich nochmal zu. Hast aber auch viele spannende Investments, sag ich mal, hier verfolgt und eine wirklich coole Geschichte. Darauf sind wir bereits natürlich, beziehungsweise der Daniel, schon im ersten Interview mit dir eingegangen. Das verlinke ich natürlich auch in den Shownotes so nochmal. Das heißt, da unbedingt vorbeischauen und anhören, wenn ihr die komplette Geschichte von Matthias hören wollt. Das ist wirklich eine sehr, sehr coole Folge geworden. Und da empfehle ich euch auf jeden Fall reinzuhören, wenn ihr das noch nicht getan habt. Die Geschichte ging seitdem jedoch weiter, ist nun auch schon fast 4,5 Jahre oder so her, haben wir gerade überlegt, ist dann doch schon eine gute Zeit und bei dir hat sich einiges getan, vielleicht jetzt von dir nochmal eine kurze Zusammenfassung zu deiner Person und dann gehen wir gleich mal darauf ein, was sich dann bei dir getan hat.
Ja, also ich habe im Prinzip als nach meinem Studium, oder während dem Studium schon als Finanzjournalist gestartet und habe dann damals parallel eben mit Freunden auch eine eigene Firma aufgebaut, also ein eigenes Auktionshaus für historische Wertpapiere, also für alte Aktien, die gesammelt werden. Das ist ganz interessant, also die Kombination im Nachgang betrachtet war interessant, weil man natürlich auch viel mit Finanzgeschichte sich beschäftigt und dadurch eben beide Seiten der Medaille im Prinzip sieht und vor allem auch die Geschichte sieht und heute im Prinzip, wie soll ich sagen, also quasi auf heute transferieren kann. Bei den Auktionen war es so, die habe ich jetzt 2024 die letzte Auktion gemacht. Unser Modell war eigentlich, wir hatten, muss dazu sehen, das Sammelgebiet ist halt in den 70er Jahren entstanden hier in Deutschland und damals waren es viele Sammler, so zwischen 20 und 30. Und die sind natürlich heute alle im Alter angekommen, wo sie ihre Sammlung abgegeben haben oder abgeben und abgegeben haben. Und das war eigentlich unser Job die letzten 20 Jahre, 25 Jahre. Und vor allem haben wir viele internationale Sammlungen auch an internationale Sammler verkauft. Und das, was jetzt ins Ausland ging, das kommt halt dann auch nicht mehr zum deutschen Auktionshaus zurück. Und das war ja vor 5 Jahren schon für mich der Grund, warum ich gesagt habe, ich möchte was anderes machen. Ich weiß, dass das nicht ewig mit den historischen Wertpapieren geht. Und jetzt ist das Ganze natürlich ein bisschen beschleunigt worden, da wir auch relativ viele Kunden und gut zahlende Kunden aus Russland hatten und die historischen Wertpapiere eben auch unter die Sanktionen fallen. Und deshalb war halt auch nichts mit russischen Wertpapieren anbieten. Und für mich dann war das eigentlich der Grund, warum ich das Geschäft mit den Auktionen eben ein bisschen schneller als geplant dann heruntergefahren habe und mich eigentlich jetzt im Wesentlichen auf meine eigenen Finanzen fokussiere, auf meinen Blog, finanzgeschichten.com. Im YouTube-Kanal habe ich am Laufen, aber da hat es letzte Zeit weniger neue Geschichten gegeben, weil doch YouTube-Videos ein bisschen aufwendiger sind. Aber wer da mal reinschauen möchte, das sind knapp 150 Videos zu wahnsinnig vielen Basisthemen. Eben online heißt auch Finanzgeschichten. Und ansonsten ist mein Fokus eben heute vor allem darauf, meine eigenen Aktien mich drum zu kümmern, vor allem im Small- und Microcap-Bereich. Ich gehe wieder deutlich mehr und aktiver auf Hauptversammlungen, was ich früher um 2000 rum schon sehr aktiv gemacht hatte. Und ich habe dann noch eine kleine Start-up-Beteiligung, wo sich auch ein bisschen immer drum kümmert. Ja, mein Fokus liegt eben, wie gesagt, neben diesen Small Caps auch auf so Sachen wie Delisting-Werte, Squeeze-Out, Sondersituationen. Das ist das, was mir eigentlich Spaß macht, wo ich mich intensiv mit beschäftige.
Da steigen wir gleich in die diversen Themen noch mal ein bisschen tiefer ein. Also sein Blog und YouTube-Kanal sind natürlich auch, so wie deine Social-Media-Kanäle, in den Shownotes verlinkt. Also schaut da unbedingt mal bei Matthias vorbei. Wirklich toller Content. Matthias ist halt jemand, der sich wirklich sehr gut mit dem Thema Aktienmärkte, Börse und das Ganze drumherum auskennt. Das heißt, bessere Basiserklärungen oder auch, sag ich mal, Hintergrundsachen und warum manche Sachen funktionieren und vielleicht auch nicht funktionieren, findet ihr kaum. So viel mal vielleicht dazu. Dann ja, gehen wir mal auf dein Hauptaugenmerk Aktien zu. Die Cinetica würde ich auf jeden Fall auch später gleich nochmal anstellen, aber Small und Microcaps. Warum gerade Small und Microcaps und in welcher Region, sage ich mal? Viele gerade, sage ich mal, Microcap-Investoren, die ich jetzt so in letzter Zeit interviewt habe, die sind nämlich insbesondere auf die US- oder angelsächsischen Märkte fokussiert. Wie schaut es da bei dir aus?
Also ich sag mal, mein Grundfokus ist, also mal von der Grundüberlegung her, wenn du Werte analysierst, dann hast du meiner Ansicht nach wenig Chancen, bei den großen Mega- und Large Caps einen Mehrwert durch Analyse zu bekommen. Also stellen wir uns vor, eine Apple, eine Nvidia, eine Amazon. Wir sehen ja auch immer, wie schnell dort Meldungen quasi in den Ergebnissen, also nach den Ergebnismeldungen, die neuen Informationen verarbeitet werden. Das heißt, wir haben dort relativ hohe Effizienz. Und ich versuche an die Gegenrichtung zu gehen und zu sagen, in dem Moment, wo ich mich auf Small- und Microcaps fokussiere, habe ich den Vorteil, dass sehr wenige Leute diese Werte beobachten, dass wenn ich bereit bin, Zeit in die Recherche reinzustecken, ich durchaus im Prinzip einen deutlichen Informationsvorsprung erzielen kann, und zwar legal einen Informationsvorsprung erzielen kann. Geht ja nicht darum, irgendwie Insiderwissen oder was zu bekommen, sondern einfach, weil wenig Leute diese Werte anschauen und weil eben auch die Werte so klein sind, dass viele professionelle Investoren im Prinzip in diesen Werten gar nicht agieren können, weil es ja einfach gar nicht die Liquidität vorhanden ist. Wenn jemand 100 Millionen hat und in einem Fonds jetzt 100 Millionen hat oder sonst sich 100 Millionen verwaltet und 5% in ein Wertpapier investiert, dann sind es 5 Millionen. Und wenn der dann beim Small- und Microcap da mal ein- oder aussteigen muss, dann ist es dabei schon relativ schwierig, weil die Liquidität einfach nicht da ist. Und da haben wir den Vorteil als Privatanleger, die mit kleineren Summen dort agieren, dass wir das Ganze relativ vernünftig, glaube ich, handeln können. Und dementsprechend nutze ich eigentlich ganz gern diesen Bereich aus, wo ich einfach einen Vorteil habe, weil viele Profis eben nicht mit dabei sind. Fokus liegt hier ja im Wesentlichen auf Europa, weil ich durchaus möchte, dass ich bei den Firmen auf die Hauptversammlung gehe, dass ich mit dem Management sprechen kann, dass ich Leute finde, die bei diesen Firmen eventuell Geschäftspartner sind, was mit den Firmen zu tun haben, die Personen einschätzen können. Das ist also durchaus da anders. Da bin ich nicht so Amerika-lastig, weil da ist es ja dann, ich sag mal, im Wesentlichen dann die Datenbanken eben, die SEC-Meldungen und so weiter auszuwerten. Und ich glaube, da haben wir in Europa durchaus noch die ein oder andere Chance mehr, einfach vor Ort Informationen zu finden. Und deshalb eigentlich der Fokus, ich habe einen japanischen Small Cap noch, die JFE Systems, das ist eine IT-Tochter von der JFE Steel. Das ist eine Ausnahme, das ist eine Firma, die hat fast 50% vom Börsenwert Cash auf dem Konto und trotzdem ein KGV von 10 oder 11. Und langfristig schön wachsende Gewinne. Aber das ist eher eine Ausnahme, aber ansonsten eher so auf Europa und Deutschland der Fokus.
Sehr gut. An dieser Stelle möchte ich dir einmal unseren heutigen Werbepartner vorstellen. Denn du kennst das bestimmt auch. Alle suchen nach einem Geheimnis, wie man aus 10 Euro 100 macht. Ohne Vollzeit-Daytrader zu werden, nachts um 2 Uhr Wirtschaftstheorie zu pauken oder seine Seele an einen Nebenjob zu verkaufen. Aber Überraschung! Es gibt eine Möglichkeit, dein Geld für dich arbeiten zu lassen, ohne dass du dafür Überstunden schieben musst. Das ermöglicht unser Partner Nektaro, mit dem du einfach und zugänglich in festverzinste Anleihen mit bis zu 15% jährliche Rendite investieren kannst und dir so ein passives Einkommen aufbauen kannst. Die Plattform ist eine vollständig europäisch lizenziert und regulierte Anlageplattform, mit der du dein Geld smarter investieren kannst, statt härter zu arbeiten. Und das Beste kommt auch noch obendrauf. Es gibt nämlich 1% Willkommensbonus als Cashback für neue Anleger. Dafür musst du dich lediglich über unseren Link registrieren. Den findest du wie immer in den Shownotes oder unter investor-stories.de/Nektaro. Nektaro schreibt sich übrigens Nectaro. Die CEO von Nektaro, Sigita Kotlere, war übrigens auch gerade bei uns zu Gast, und zwar in Folge 306. Wenn ihr mehr über Nektaro als Unternehmen, der Gruppe dahinter oder den Krediten selbst und wie man generell in so Kredite investieren kann, erfahren wollt, dann hört gerne mal rein. Jetzt geht's aber erstmal weiter mit der Folge. Viel Spaß! Ein Name, der da bei dir häufig fällt und was ihn mir auch wieder mit an der Hand gegeben, ist die Quirin Privatbank, was ja so ein typisches deutsches Small-Cap-Unternehmen ist. Also es ist eine sehr kleine Bank, die insbesondere darauf spezialisiert ist, Honorarberatung anzubieten. Einen sehr kleinen Börsenwert von, ich glaube, 150 Millionen ungefähr Market Cap. Die hast du schon lange quasi im Auge und verfolgst sie und bist da auch investiert. Was findest du daran so spannend, beziehungsweise ist der Investment Case auch seitdem immer noch intakt oder hat er sich auch über die Zeit bei dir verändert?
Also Quirin habe ich das erste Mal Anfang 2021 gekauft, verfolgen durch vor allem die handelnde Person schon viel, viel länger. Quirin, der Treiber dahinter ist Karl-Matthäus Schmidt. Und Karl-Matthäus Schmidt ist 1993 der Gründer von Consors gewesen und er war dann über 10 Jahre lang im Vorstand von Consors, hat Consors eben zu dem gemacht, was es heute ist. Und vor allem, das war auch wirklich die Zeit, in der Consors sehr, sehr innovativ war. Karl-Matthäus Schmidt hat in über 30 Jahren jetzt immer für eine Sache gekämpft, für faire Konditionen für Privatanleger. Er hat immer eine Mission verfolgt. Und das finde ich so interessant an ihm. Die Quirin Bank ist dann 2004, glaube ich, gegründet worden, weil er musste Consors damals, nach der neuen Marktgeschichte ging es abwärts und da gab es, wenn ich es richtig weiß, war die Bank, hat seinem Vater quasi gehört und die Schmidt Bank, die hatte ein bisschen Probleme mit Ostimmobilien bekommen und deshalb musste er da bei Consors raus und hat dann mit der Quirin Bank nochmal neu gestartet und begonnen hat er bei der Quirin Bank als klassische Honorarberatung. Und das ist ein ganz interessanter Ansatz, weil sie da Pionier waren. Er war bei Consors mit Discount Brokerage in Deutschland neben der DAB Bank, die inzwischen auch zu Consors gehört, Pionier. Und er war dann knappe 10 Jahre später mit Quirin wieder ein Pionier in der Honorarberatung. Und Honorarberatung heißt, dass der Berater wirklich nur von dir bezahlt wird und nicht von einem Produktanbieter etc. Rückvergütung bekommt. Ich finde dieses Modell sehr interessant, weil das in meinen Augen auch eine ehrliche Beratung eben ermöglicht, eine Beratung im Sinne des Kunden. Und dieses Modell hat er nochmal 10 Jahre später, um 2013 dann, digitalisiert in Form von Quirion. Und Quirion war wieder eine Innovation. Es war der erste deutsche Robo-Advisor. Robo-Advisor heißt, dass du relativ automatisiert auf Basis von deinen Vorgaben, was deinen Zielen, deiner Risikoneigung und ja, deiner Risikobereitschaft eben, die gibst du ein und daraufhin entwickelt der Robo quasi ein Portfolio, was zu diesen Zielen und zu dieser Risikoneigung passt. Und das läuft dann weitgehend automatisiert eben ab. Ermöglicht ist, im Gegensatz zur klassischen Honorarberatung, wo du schon größere Summen, wobei die in den letzten Jahren auch gesunken sind, also ich glaube bei 20.000 geht es bei denen, vermaltetem Geld geht es da inzwischen los, ist beim Robo bist du bei 25 Euro Sparplänen im Monat. Das heißt, du kommst also sehr weit runter, hast ebenfalls das Modell der Honorarberatung dahinter. Das heißt also, Quirion verdient nur an dir als Kunde und nicht eben im Prinzip durch Kickback-Zahlungen und andere Geldströme und ist entsprechend auch im Prinzip darauf aus, für dich das beste oder den besten Anlagemix im Prinzip zu finden. Und das finde ich eben interessant, dass der Mann seit 31, 32 Jahren jetzt irgendwo eine Mission hat und die eigentlich relativ konsequent mit verschiedenen Ausprägungen eben weiter treibt. Und ich glaube, dieses ganze Thema Honorarberatung hat in Deutschland noch eine große Zukunft. In einigen EU-Ländern gibt es das schon. Da ist die Provisionsberatung, wie wir es kennen, eben nicht mehr erlaubt. Wir waren vor 3, 3,5 Jahren bei der letzten Koalitionsverhandlung relativ knapp davor, dass auch in Deutschland ein Provisionsverbot gekommen wäre. Das wäre ein Riesenkick damals für Quirion gewesen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir langfristig, ob ein Provisionsverbot kommt, weiß ich nicht, aber dass wir langfristig zumindest mal eine Stärkung der Honorarberatung bekommen. Und dass auch immer mehr Anleger eben das irgendwann einsehen, dass Honorarberatung der ehrlichere Weg ist. Ich weiß, es fällt vielen Leuten schwer, da mal ein paar hundert Euro für eine Honorarberatung, wenn es jetzt jemand auf Stundenbasis anbietet, auf den Tisch zu legen. Aber es ist deutlich günstiger, wenn sie dafür ein günstiges Portfolio, zum Beispiel mit ETFs oder Ähnlichem zusammengestellt bekommen, als wenn sie von einem provisionsorientierten Berater ein völlig überteuertes Portfolio mit aktiv gemanagten Fonds, wobei das aktive Management nicht das Problem ist, sondern die hohen Gebühren, dass das Problem da drin sind, oder eben andere Produkte angeboten bekommen, die vor allem dem Vertriebler eine hohe Provision bringen, aber nicht unbedingt eben für den Anleger geeignet sind. Und Quirion hat neben diesen zwei Säulen, haben sie noch einen Punkt, das ist das sogenannte Kapitalmarktgeschäft. Da läuft es im Moment eher ein bisschen langsamer. Kapitalmarktgeschäft heißt, sie führen Kapitalerhöhungen oder Emissionen technisch im Wesentlichen durch. Sie schreiben noch ein bisschen Studien etc. Das ist ein Randgeschäft, das die letzten Jahre eher schwach lief, weil natürlich in Deutschland mit Small- und Microcaps es relativ ruhig und relativ wenig Geschäft los war. Allerdings, wenn das wieder zurückkommt, kann dort auch ein relativ guter Ergebnisbeitrag kommen. Und in Summe aus der Honorarberatung und also Quirion und Quirion zusammen haben inzwischen über 100.000 Kunden und wir haben im ersten Halbjahr jetzt gesehen, dass bei Quirion das verwaltete Vermögen um 9% gewachsen ist, bei Quirion um 14% und wir dürften jetzt, ja, die nächsten Wochen irgendwann könnte die Meldung kommen, glaube ich, dass sie dann die 10 Milliarden Assets under Management überschritten haben. Wir müssen mal überlegen, sie verwalten 10 Milliarden und haben gerade mal eine Bewertung von um die 150 Millionen. Im ersten Halbjahr haben sie recht gut verdient. Man, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, 18 Cent die Aktie, wobei man jetzt mal schauen muss, wo im zweiten Halbjahr das Ergebnis dann rauskommt. Die Hälfte vom Gewinn gab es die letzten Jahre immer als Dividende. Also wir stehen beim Kurs irgendwo von um die 3,50 Euro. Wenn man da mal überlegt, dass so eine Dividende von 16, 18 oder 20 Cent kommt, und die wird auch noch steuerfrei ausgezahlt, weil die aus den also Einlagenrückgewehr ist, weil sie eben ein steuerliches Verlustkonto da haben, dann ist es, glaube ich, eine ganz, ganz nette Geschichte. Und wie gesagt, es ist ein interessantes Geschäftsfeld, eine interessante Bewertung, ein Geschäft, das wächst und vor allem eine Person dahinter, die dieses Geschäft mit Leib und Seele vorantreibt in die richtige Richtung und auch in eine Richtung, wo ich sage, die finde ich gut, da kann ich dahinter stehen. Und von daher finde ich das als Investment sehr interessant.
Wie siehst du die Bewertung? Also, weil jetzt ist natürlich die Frage, klar, ist irgendwo eine Bank, hat ja auch diesen Transaktionsteil, hat jetzt nicht so richtig viel klassisches Kreditbankgeschäft, so sage ich mal, das ist halt eine Privatbank, sage ich mal, im Kern, dann aber vor allem, sage ich mal, diesen Beratungsteil und den Robo-Advisor. Also es ist jetzt, sag ich mal, wenn man es Benchmarking-mäßig einordnen müsste, wahrscheinlich irgendwo zwischen so einem klassischen Vermögensverwalter und dann doch irgendwie so einer kleinen Bank.
Ja, es geht in Richtung Vermögensverwalter eigentlich. Also geht fast, ja, eine BlackRock, die ja nur von den Provisionen dann im Wesentlichen lebt, ist eine extremere Ausprägung nochmal. Aber du musst das eigentlich weniger als Bank, sondern mehr als Vermögensverwalter sehen. Klar, sie hatten ein paar Bankgeschichten im letzten Jahr noch mit drin, die ihnen auch ein paar Euro gekostet haben am Ende, wo sie, glaube ich, Eigenmittel waren, das sie so angelegt hatten. Aber man sollte es eigentlich eher als Vermögensverwalter von der Bewertungsseite her sehen, weil die klassischen Bankrisiken sind in dem Umfang eben nicht da. Und also das ist eigentlich die Geschichte. Das Einzige, wo man bei den Zahlen jetzt ein bisschen aufpassen sollte, dass man nicht zum Schnellschuss neigt, ist, wenn jetzt die Zahlen, ich sag mal, zwei, drei Wochen irgendwann kommen, die Zahlen für 2024, im besonderen Blick sollte man da auf die Verwaltungsausgaben haben. Nicht erschrecken, wenn die hochgehen. Das ist klar, im ersten Moment sagt man, Verwaltungskosten hoch ist negativ. Allerdings sind dort auch die ganzen Marketingaufwendungen drin versteckt. Und sie haben im letzten Jahr sehr viel Marketing hochgefahren, gerade auch für die Mutter Quirin, neben der Tochter Quirion. Haben sie für beides viel Marketing gemacht und gut Geld reingesteckt. Das ist natürlich künftiges Kundenwachstum und sind künftige Einnahmen. Das heißt also, wenn ich heute das Ergebnis etwas drücke, dadurch, dass ich die Marketing, oder die Verwaltungskosten hochfahre und viel in zukünftiges Kundenwachstum investiere, dann sollte man es nicht zu sehr negativ sehen und da ein bisschen drauf aufpassen, dass also da das gedanklich, das sind also nicht Lohnkosten, die da plötzlich in die Höhe schnellen jetzt, sondern das sind im Prinzip im Wesentlichen Marketing-Ausgaben, die fürs Kundenwachstum natürlich sorgen. Und dann bin ich mal gespannt, was jetzt kommt. Ich fand es interessant, sie haben einige neue Berater eingestellt. Das ist zum Beispiel so eine Geschichte, die man bei Small Caps sehr gut recherchieren kann, ohne dass man irgendwie, ja, da groß Aufwand, wenn man ein bisschen durchs Netz surft, dann sieht man die letzten Monate, dass sie zweimal so am Rande, nicht offiziell als Investoren-News verbreitet, sondern in verschiedenen Podcasts oder so erwähnt haben, dass sie neue Leute eingestellt haben, beziehungsweise in Instagram war es, wo sie die Mitarbeiter neu vorgestellt haben. Da haben sie einmal in einem Vertriebsmagazin, war es, glaube ich, irgendwo geschrieben, dass sie vom Commerzbank Wealth Management einige Vermögensberater haben abwerben können, sagen wir, oder dass sie abwerben, so dass sie zu ihnen gewechselt sind. Das zeigt natürlich, wenn sie neue Vermögensberater haben, dann ist es häufig so, dass sie Kunden mitbringen, das ist das eine. Und das zweite ist, die würden sie ja nur einstellen, wenn sie entsprechende Kundschaft dafür haben, wenn also die Kundschaft auch weiter wächst. Und das meine ich eben damit, wenn man da ein bisschen mit offenen Ohren und Augen durch die Gegend geht, hat man gute Chancen, einfach ja, Informationen aufzusammeln und damit auch ein gutes Gefühl und einen guten Informationsstand für sein Investment zu bekommen.
Sehr gut. Dann so viel erstmal zur Quirin Privatbank. Ne, macht euch eure eigenen Gedanken, recherchiert mal.
Vielleicht ein Satz da noch, ja, dazu, was wichtig ist, wenn jemand sich die Aktie anschaut. Da sind die Umsätze relativ gering drin, wie bei vielen Small- und Microcaps. Wichtig ist also, wenn ihr in diesen Werten was macht, immer mit Limit agieren. Das ist ganz wichtig. Und akzeptiert nicht den Spread, der hingestellt wird. Also wenn jetzt die Aktie, sag ich mal, 3,40 Euro zu 3,60 Euro steht, dann meinen manche Leute, ja, ich kann ja nur zu 3,60 kaufen. Also es kommt gerade, wenn du bei Trade Republic bist, dann kannst du es nicht anders. Ja, dann kannst du nur, dann musst du den Spread akzeptieren. Aber wenn du Zugang zum Beispiel auf Xetra hast, dann kannst du auch bei 3,42 Euro oder so eben selbst einen Geldkurs reinlegen. Etwas über dem, was der andere bietet, oder dich auf dem Kurs mit draufsetzen. Du brauchst ja natürlich ein bisschen Geduld, bis die Order ausgeführt wird, aber du verdienst dann den Spread. Und das sind bei diesen Werten eben teilweise 5, 6, 7%. Das geht ja manchmal fast schon in dem, was so ein Wert in einem halben Jahr an Rendite macht. Im Schnitt jetzt über die lange Zeit, ja. Also deshalb ist wichtig, dass man da sehr vorsichtig agiert und durchaus sich auch mal einfach auf die Geldseite legt, einen Geldkurs reinlegt. Also wenn ich sehe, meine Querin-Position habe ich über einen längeren Zeitraum aufgebaut. Und die meisten Stücke habe ich einfach eingesammelt, indem ich auf Xetra einen Geldkurs drin liegen hatte. Und irgendwann dann kam eine Mail, zack, Teilausführung oder Ausführung, weil irgendjemand eben zu diesem Kurs dann verkaufen wollte. Und das ist, denke ich, ganz wichtig. Und das Zweite noch, wenn ihr in Small- und Micro-Caps macht, kauft diese nie nur aufgrund irgendeiner Empfehlung nach, sondern arbeitet euch selbst ein, fangt mit einer kleinen Position an, geht auf die Hauptversammlung, schaut euch die handelnden Personen an, lest einiges dazu. Das Wichtige ist, Kauf von einer Aktie ist eine Beteiligung an einem Unternehmen und das wird bei Small- und Micro-Caps nochmal viel deutlicher. Und wenn man gerade jetzt sieht, nehmen wir das Beispiel, die steht 340 zu 360. Dann manche Tage ist der letzte Kurs einer, der gekauft hat. Dann steht sie mit 360 im Depot drin. Nächsten Tag 7% minus dran. Sie steht bei 340. Beim Unternehmen ist aber nichts passiert. Es ist nur, die Kurse schwanken hin und her, aber es hat nichts an eurem Unternehmensanteil, den ihr habt, geändert. Und das ist, glaube ich, bei den Small- und Micro-Caps nochmal ein ganzes Stück wichtiger, dieses Gefühl dafür zu bekommen, was man macht, dass man sich wirklich an einem Unternehmen beteiligt. Das ist hilfreich, um das zu bekommen, weil ich sehe das gerade bei den großen Werten, da sind leider im Moment wahnsinnig viele Anleger dabei, die eigentlich nur Zahlen traden. Warren Buffett hat da mal ein schönes Beispiel dazu gesagt, es gibt, also Spiele werden auf dem Spielfeld gewonnen, aber viele spielen sie eben nur über die Anzeigetafel. Das ist so in der Richtung. Ich kann es gerade nicht richtig wiedergeben. Aber was er damit meint ist, viele sehen nur die Zahlen, die auf dem Ticker hin und her laufen und versuchen, diese Zahlen zu traden und sagen dann, oh, die Aktie ist im Abwärtstrend, die wird noch fallen, ich meine, die steigt und so weiter. Und das sieht man auch bei den Diskussionen in Social Media. Viele schaffen es nicht, und zwar leider nicht, auf die Ebene zu kommen, um die es eigentlich geht, nämlich um das Unternehmen da unten drunter und wie sich dieses Unternehmen entwickelt. Der Kauf von Aktien ist die Beteiligung an einem Unternehmen. Und das ist eigentlich durch diese permanente Verfügbarkeit von Kursen heute ein Stück weit verloren gegangen. Dadurch werden die Haltefristen immer kürzer und ich bin mir auch relativ sicher, dass es bei vielen eben nicht gut für die Performance ist, weil einfach hin und her Taschen leer macht, sagt man so schön, beziehungsweise weil einfach zu viel getradet wird und dort viel Geld auf der Strecke bleibt.
Ja, wichtiger Disclaimer. Liquidität gibt es aber auch nicht nur da, sondern auch bei den Sondersituationen häufiger mal, in denen du ja auch aktiv bist. Wir hatten das Thema schon das ein oder andere Mal, hatten wir ja auch, sag ich mal, den Uwe Jenner zu Gast, der ja auch, sag ich mal, in dem Thema sehr, sehr bewandert ist. Vielleicht trotzdem, falls man die Folge nicht gehört hat, was ich strengstens empfehle. Ein kurzer Abriss dafür, was sind Sondersituationen und was macht das für dich interessant?
Also nehmen wir mal ein Beispiel, das ist das Squeeze-Out. Squeeze-Out bedeutet, wenn der Großaktionär 90% oder 95% der Aktien hat, dann hat er die Möglichkeit, der Gesellschaft ein Squeeze-Out-Verlangen zu übermitteln. Und das bedeutet, dass im ersten Schritt wird das Squeeze-Out-Verlangen übermittelt. Und dann ist die erste Chance, die sich bietet. Nämlich, wenn man ein Squeeze-Out-Verlangen übermittelt, dann ist es so, dass ein Mindestpreis gefixt wird. Also er hat mehr als 90% oder 95%, gibt es zwei Varianten im Wesentlichen. Ab diesem Zeitpunkt gilt, er muss mindestens den volumengewichteten Durchschnittskurs der letzten 3 Monate bezahlen. Das heißt, ab diesem Zeitpunkt weißt du, was mindestens gezahlt wird. Es kann aber auch deutlich mehr werden. Und in dem Moment, wo die Gesellschaft dieses Squeeze-Out-Verlangen bekommt, gibt sie ein Gutachten in Auftrag. Und dieses Gutachten, da gibt es dann verschiedene Verfahren, Ertragswertverfahren, Sum of the Parts und also im Prinzip die Substanz, die bewertet wird. Es wird nach verschiedenen Methoden gesucht, einen fairen Wert für dieses Unternehmen im Prinzip und für diese Aktie zu ermitteln. Und wenn der Wert, der sich im Gutachten ergibt, über dem Wert des 3-Monats-Durchschnitts liegt, dann wird dieser höhere Wert im Prinzip gezahlt. Das heißt, für diese Phase, wo das Gutachten ermittelt wird, bist du nach unten eigentlich mehr oder minder über den 3-Monats-Durchschnitt abgesichert, hast aber die Chance, dass es nach oben eben deutlich mehr wird. Anschließend ist so, das Gutachten wird veröffentlicht, es ist für jeden einsehbar. Und wer Spaß an fundamentaler Analyse hat, das sind Quellen, wo man wahnsinnig viel lernen kann. Die Gutachten sind 100, 150, 200, 250 Seiten lang. Da werden verschiedene, die Vergleichsgruppe mit anderen Unternehmen, die Peergroup wird dort ermittelt. Es wird ein Discounted Cashflow Modell durchgerechnet. Also verschiedene Bewertungsverfahren und Verfahren angewendet, wo man sehr viel eben daraus lernen kann und wo man auch reinschauen kann, sagen kann, hey, Moment mal, da haben sie aber jetzt was, ja, vielleicht zu Ungunsten des Aktionärs gemacht, wenn du der Meinung bist. Ja, also ich kenne zum Beispiel den Fall, da wird ein Beta-Faktor ermittelt, der wird auf 2 Nachkommastellen ermittelt und anschließend wird mit dem gerundeten Wert weitergerechnet. Das hat natürlich auf dem Kurs, der sich nachher als Abfindungskurs ergibt, schon einen nicht unerheblichen Einfluss. Das sehen wir mal von 4-5% Unterschied, die das ausmachen kann. Deshalb gibt es den nächsten Schritt, also nachdem das Gutachten veröffentlicht ist, gibt es eine AOHV. Auf dieser außerordentlichen Hauptversammlung wird über den Squeeze-Out abgestimmt. Aber da der Großaktionär 90% oder beziehungsweise 95% mindestens hat, ist es eigentlich eine reine Formsache. Das heißt, der geht durch und dann dauert es nochmal mindestens 6 Wochen. Längstens hat es jetzt ja so mal 6 Monate gedauert, bis das Ganze im Handelsregister eingetragen wird. Und wenn das im Handelsregister eingetragen ist, dann werden deine Aktien zwangsweise quasi zu diesem im Gutachten festgelegten Preis ausgebucht. Du kriegst die Aktien aus dem Depot raus, das Geld geht auf dein Konto. Aber du musst dich damit nicht abfinden. Es gibt dann die Möglichkeit, dass ein sogenanntes Spruchstellenverfahren angestrengt wird. Das bedeutet, ein Gericht überprüft nochmal, oder es gibt ein Gerichtsverfahren, bei dem die Antragsteller dann Argumente vorbringen können und anhand Also es gibt ein Gerichtsverfahren, eben, wo die Antragsteller Argumente vorbringen können und anhand dieser Argumente und in diesem Verfahren wird dann überprüft, ob der Preis fair ist oder ob es noch einen Nachschlag gibt. Und das Besondere, diesen Nachschlag gibt es für alle Aktionäre. Du musst also nicht selbst klagen, um später von diesem Nachschlag zu profitieren. Alle Aktionäre werden dort gleich behandelt, alle, bei denen die Aktie eben nach der Squeeze-Out-HV dann eben nach der Eintragung im Handelsregister zwangsweise ausgebucht worden ist. Und weil dieses Spruchverfahren eben eine Chance auf Nachzahlung bietet, ist es in der Regel auch so, dass Aktien, bei denen ein Squeeze-Out ansteht, etwas höher notieren als der Squeeze-Out-Preis ist. Also nehmen wir an, der Squeeze-Out-Preis wäre jetzt 42 Euro, dann ist es in vielen Fällen halt so, dass die 43,50 irgendwo kosten. Also 1 Euro, 1,50 Euro oder sagen wir 2, 3, 4%, je nachdem, wie die Anleger meinen, dass Chancen aus dem Gutachten heraus sich ergeben können oder Chancen sich ergeben, dieses Gutachten eben anzugreifen, ist dann auch dieser Aufschlag. Und ja, in den historisch gesehen, ich habe Auswertungen immer mal gesehen, dass es um die 14% Nachschlag gab. Die Verfahren dauern 5, teilweise 10, 15 Jahre. Also das Ganze kann sich in die Länge ziehen. Aber du hast ja dein Geld, den großen Batzen des Geldes, schon bekommen, den Abfindungsbetrag. Es ist also nur noch ein kleiner Rest, der was der Aufschlag war, quasi im Risiko. Und gleichzeitig ist es so, wenn es zu einer Nachzahlung kommt, wird diese Nachzahlung mit 5% über dem Basiszins auch noch verzinst. Wenn wir das mal rechnen, da kann durchaus bei 3-4% Einsatz und wenn es dann 14% plus Zinsen an Auszahlung gibt, können durchaus interessante Relationen rauskommen. Es muss nicht rauskommen. Wir hatten jetzt im Prinzip Verfahren gehabt, wenn wir die letzten Jahre anschauen, wo es gut lief, bei MAN. In der ersten Instanz, wohlgemerkt, das ist bisher erste Instanz, MAN wurde zu 70,68 Euro im Jahr 2021 ausgebucht. In der ersten Instanz wurde der Preis auf 79,71 Euro angehoben, also etwas über 9 Euro, dies Nachschlag geben soll, wenn es in der zweiten Instanz dann standhält. Bei Audi war es ähnlich, da ist von 1551 auf 1754 angehoben worden. Dagegen bei KUKA, wo viele mitgerechnet hatten, dass es mehr gibt, hat es in der ersten Instanz keine Erhöhung gegeben. Also das Ganze ist kein Selbstläufer, aber die Chancen stehen nicht schlecht, dass es da eben Nachschläge gibt. Und deshalb finde ich das ein interessantes Betätigungsfeld und vor allem auch da interessant, wieder diese Argumentation, die ich vorhin bei den Small Caps schon hatte. Das ist ein Feld, wo sehr wenige Profis unterwegs sind. Weil, überlegen wir mal, ein Fondsmanager, der kann damit wenig anfangen. Wie will ein Fondsmanager ein solches Spruchrecht verbuchen? Die Aktie liegt heute im Fonds, der ist froh, dass er im Prinzip dann 2-3% Aufschlag auf den Squeeze-Out-Preis noch bekommt und verkauft die Aktie, bevor sie ausgebucht wird und nimmt eben diesen Gewinn mit, weil wie möchte er dieses Spruchrecht im Laufe des Verfahrens von 10 Jahren in seinem Fonds bewerten? Das Ähnliche gilt für einen Vermögensverwalter. Ein Vermögensverwalter nimmt doch lieber heute dieses Spruchrecht mit und hat heute den kleinen Ertrag, als wenn der Kunde dann in 10 Jahren den großen Ertrag hätte, aber niemand weiß, ob das Mandat für die Vermögensverwaltung in 10 Jahren eben noch besteht. Und deshalb haben wir also auch hier einen asymmetrischen Flow. Das heißt, viele der Profi-Investoren sind auf der Verkäuferseite, wenn ein Squeeze-Out angekündigt wird, weil es ihnen einfach nichts bringt, dabei zu bleiben. Und genau das sehe ich als Chance eben, wenn man sich als Privatanleger dort auf die Gegenseite begibt und sagt, okay, ich bin bereit, meine eigenen Hausaufgaben zu machen, ich bin bereit, das Gutachten durchzuarbeiten, zu sehen, ob es dort Chancen gibt, auf die Hauptversammlung zu gehen, dort vielleicht auch die eine oder andere Frage zu stellen, um ein bisschen nachzubauen, ein bisschen Informationen noch rauszubekommen und eine Einschätzung zu bekommen, was in dem Spruchverfahren zu holen ist, dann habe ich dort eine Chance, weil ich weiß, die anderen wollen vielleicht gar nicht verkaufen. Die finden den Preis vielleicht unfair sogar, aber sie haben gar keine andere Wahl, als zu verkaufen, weil sie technisch nicht drin bleiben können oder es ihnen nichts bringt, sie nichts mehr davon haben.
Es ist ein interessantes Konzept, was natürlich auch zusätzlich den Charme hat, dass es einfach unkorreliert zum restlichen Markt verläuft und man damit sich natürlich ein interessantes Standbein aufbauen kann. Und du bist ja so nett gewesen, hast uns auch eine Sondersituation mitgebracht aus dem Delisting-Kosmos. Hm? Was ist dieser Wert? Und vielleicht kannst du mal den Case so grob vorstellen.
Genau. Vielleicht dann eben die zweite Geschichte sind Delistings. Und auch da wieder, vielleicht ganz kurz die Erklärung, was ein Delisting ist. Beim Delisting ist es so, dass ein Großaktionär zur Gesellschaft sagen kann, ich möchte, dass meine Aktien nicht mehr in einem geregelten Markt oder nicht mehr auf Veranlassung der Gesellschaft gelistet sind. Und beim Delisting ist es nun so, dass der Großaktionär, wenn er das möchte, dann muss er ein Angebot vorlegen. Und zwar an alle restlichen freien Aktionäre muss er mindestens den volumengewichteten Durchschnitt der letzten 6 Monate bieten. Das Ganze gilt im regulierten Markt. Da muss man aufpassen, bei Freiverkehrswerten gilt es nicht, da gibt es diese Mindestgrenze nicht. Aber bei den Werten, die im regulierten Markt sind, gilt es, dass das volumengewichtete 6-Monats-Durchschnitt geboten werden muss. Der ist also wieder unsere Untergrenze in dem Fall. Und gleichzeitig werden die Aktien aber nachher weiter notiert, in der Regel. Und zwar nicht mehr auf Veranlassung der Gesellschaft, sondern jetzt auf Veranlassung des Maklers. Und das macht nämlich die Börse Hamburg sehr häufig. Dort gibt es einen Makler, der sich auf diese delisteten Sachen spezialisiert hat. Und auf seine Veranlassung werden die Werte weitergehandelt. Das bedeutet, die Gesellschaft ist nicht mehr verpflichtet, zum Beispiel Quartalszahlen zu bringen, Analystenveranstaltungen zu machen, sich auf Konferenzen zu präsentieren etc. Auch von der Gesellschaft wird künftig relativ wenig Informationsflow kommen. Es wird der Geschäftsbericht kommen. Es wird die Hauptversammlung als Informationsquelle im Wesentlichen sein. Aber es wird weiter ein Handel stattfinden. Also als Anleger als Privatanleger muss ich nicht aussteigen. Anders für viele professionelle Anleger. Das eine ist, viele Fonds erlauben eben nur Werte, die im geregelten Markt notiert sind. Die erlauben also zum Beispiel keine Freiverkehrswerte. Viele Fonds haben sich auch eigene Vorgaben gemacht oder eigenes Setup gemacht, wo sie sagen, wir wollen nur bei Werten investiert sein, wo auch das Management mit uns sprechen will und entsprechend uns mit entsprechenden Informationen beliefert. Und deshalb gehen sie raus und nehmen häufig dieses Delisting-Angebot an. Also wir haben wieder in dem Moment, wo ein Delisting gemacht wird, einen Flow, der von der professionellen Seite kommt. Gleichzeitig steht der Großaktionär gegenüber, der als potenzieller Käufer bereit ist, alle freien Aktien zu dem Kurs aufzunehmen. Und da muss man sich fragen, wenn der Großaktionär bereit ist, häufig auf Kredit die komplette Firma zu übernehmen, dann hat er eigentlich schon relativ triftige Gründe. Und dann sieht er eben sehr häufig was, einen Wert, den der Markt im Prinzip so nicht sieht. Und für mich ist eine Delisting-Ankündigung eigentlich immer so ein Startschuss, tiefer zu recherchieren und sich tiefer mit einer Firma zu beschäftigen, weil ich mir die Frage stelle, was sieht der Großaktionär, was der Markt im Prinzip noch nicht sieht. Und das Beispiel, was ich eben jetzt hier mitgebracht habe, wo man das sehr schön sieht, das ist die USU Software AG. USU Software ist Udo Strehl, Unternehmensberatung heißt USU, abgekürzt die frühere OpenShop. Waren schon zu Zeiten des neuen Marktes notiert. Bei USU, die machen Beratung, Softwareberatung, aber auch Produktgeschäft. Und als Produkt haben die sogenannte Software Asset Management. Das heißt, eine Software zum Verwalten von Softwarelizenzen, um es mal vereinfacht auszudrücken. Und da sind sie relativ gut drin. Und im März letzten Jahres kam die Delisting-Ankündigung und da konnte man im Prinzip die Aktie noch zu etwa 16,50, 16,60 kaufen. Und wer dort gerechnet hat, der hat gesehen, dass der 6-Monats-Durchschnitt schon bei 17 Euro war. Das heißt also, es war aber die erste Meldung, muss man dazu sagen, dass Udo Strehl bzw. die Gesellschaft die Meldung veröffentlicht hat und gesagt hat, wir planen ein Delisting. Allerdings steht das Ganze noch unter dem Vorbehalt, dass die Bank die Finanzierung absegnet. Aber es war klar, wenn die Bank die Finanzierung absegnet, gibt es mindestens 17 Euro etwa. Dann kam die erste Überraschung, ein paar Wochen später, als das offizielle Angebot kam. Es wurden nicht 17 Euro geboten, sondern sogar Strehl hat 18,50 Euro geboten. Das hat sich für ihn gelohnt, weil er hat dadurch seinen Anteil von um die 50 auf über 80% erhöhen können. Da sieht man eben diesen Flow, den ich geredet habe, von Anlegern, die raus müssen. 30% der Aktien waren in Händen, die raus mussten oder raus wollten. Und die hat der Großaktionär mit seiner Beteiligungsgesellschaft dann zu den 18,50 eben einsammeln können. Und mal so ein Gefühl zu geben, also auf der Basis war die Gesellschaft dann 185 Millionen etwa wert. Es gibt etwa 10 Millionen Aktien. Und dann wurde die Hauptversammlung von Anfang Juli, was so ursprünglich geplant war, auf den 8. August verschoben. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Das Delisting musste erst abgewickelt sein. Strehl wollte alle Aktien haben, um natürlich für die Aktien die Dividende auch zu bekommen. Und dann ist auf der Hauptversammlung, wo ich selbst in Ludwigsburg war, ganz interessante Sache passiert. Udo Strehl ist Aufsichtsratschef. Sein Sohn Benjamin Strehl ist Vorstand. Und er hat einen Anwalt beauftragt, der quasi seine eigene Beteiligungsgesellschaft, den Großaktionär quasi vertritt. Und er hat in der Hauptversammlung dann einen Gegenantrag gestellt sein Anwalt hat einen Gegenantrag gegen ihn als Aufsichtsratschef oder gegen die Verwaltung als Ganzes gestellt auf Erhöhung der Dividende. Ursprünglich waren irgendwas, ich glaube 50, 53 Cent irgendwas Dividende geplant und die haben sie mit dem Gegenantrag auf 1,70 Euro erhöht. Sie haben dadurch den ganzen Cash, der in der Firma war, quasi als Dividende ausgekehrt. Und weil sie haben natürlich schon ein bisschen geahnt, was kommen wird, nämlich, und das hatten sie auch, muss man fairerweise sagen, bei der Begründung des Delistings schon angeführt. Sie haben gesagt, sie sind frustriert über die niedrige Börsenbewertung. Sie haben Anfragen von Private Equity Gesellschaften, die ein Vielfaches des Börsenwertes im Prinzip bereit sind, für ihr Produktgeschäft zu zahlen. Und die Börsennotierung stört einfach dabei, weil natürlich, wenn Private Equity einsteigt, nämlich auch die Private Equity, die Anteile des Inhaber der Fonds dahinter sagen, im Moment mal, warum zahlt ihr so viel, wenn die Firma an der Börse nur so viel wert ist? Und deshalb, diese Motivation auch dieses Delisting zu machen. Das war damals schon, hat er damals, als die Aktie noch bei 16,50 war, in der ersten Ankündigung schon mit drin erwähnt. Und dann kam Ende September eine Meldung, und zwar, dass wir zum Thema selbst recherchieren den Vorteil, den man hat, Informationen zu finden. Auf der Seite des österreichischen Kartellamtes wurde im Prinzip eine Anmeldung veröffentlicht und eingereicht, dass Thoma Bravo, das ist eine große Private Equity Gesellschaft im Softwarebereich, dass die mit der USO GmbH, das ist die Tochter der USO Software AG, in der eigentlich das gesamte Geschäft zusammengefasst war, fusionieren möchte oder dass sie da einsteigen möchte. Damit war im Prinzip klar, es tut sich was, der Wert wird gehoben, und war auch klar, warum Strehl im Prinzip dieses Delisting machen wollte und warum er bereit war, eben die Firma zu dem Preis oder die Aktien zu dem Preis zu übernehmen. Aber jetzt sind zwei Sachen. Das eine ist, es geht nicht das komplette Geschäft an, Thoma Bravo beteiligt sich nicht am kompletten Geschäft, sondern diese bisherige USO GmbH wird in zwei Firmen ausgespaltet. Die neue USO GmbH, da sind, wenn die Zahlen, die wir gefunden haben, so stimmen, knapp 41% vom Umsatz drin, das ist das Produktgeschäft. Produktgeschäft heißt im Wesentlichen diese Software Asset Management, die Software und die Umsätze, die als Software as a Service, SaaS, da quasi erzielt werden. An diesem dürfte, nach dem, was wir rausbekommen haben, USO weiter 25% halten, Thoma Bravo etwa 75%. Es gibt bisher noch keine offizielle Meldung dazu, sondern das Ganze kann man nur über die Registerunterlagen ein Stück raussuchen. Und dieser Spaltungsvertrag, diese USO GmbH, die alte, wird in zwei Firmen, USO GmbH neu, wo sich Thoma Bravo beteiligt, und in die USO Digital Consulting. Da ist das Beratungsgeschäft künftig drin, und das bleibt zu 100% bei der USO AG. Und also wurde geteilt, und dieser Spaltungsvertrag, der ist im Handelsregister zum Beispiel einsehbar. Auch wieder eine Möglichkeit, wie man an Informationen kommt. Und dazu gab es dann noch die Meldung, dass bei Bloomberg, dass Thoma Bravo die USO GmbH mit 200 bis 300 Millionen Euro bewertet hätte. So, wir reden damals bei 16,50, waren wir bei 165 Millionen Börsenwert. 17 Millionen irgendwas sind schon Dividende ausgeschüttet worden, und jetzt reden wir für einen Teil des Geschäftes bei irgendwo 200 bis 300 Millionen Bewertung, und da ist es zu etwa 75% eben verkauft worden. Der Aktienkurs ist daraufhin schon ein bisschen gestiegen, aber aktuell haben wir so 230, 235 Millionen Börsenwert, und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass heute eigentlich mehr Cash in der Firma liegt, als sie an der Börse wert ist, und die Firma trotzdem profitabel ist und ein tolles Software-as-a-Service-Geschäft, zumindest noch zu 25% und zu 100% dieses Consulting-Business hat, was natürlich auch ein Geld verdient. Wann erfahren wir nun, wie viel Cash wirklich in der Gesellschaft ist? Wenn wir Glück haben, wenn der Geschäftsbericht demnächst mal rauskommt, wobei es durchaus sein könnte, das war in Vorjahren bei einigen Firmen mal der Fall, dass sie plötzlich den Geschäftsbericht nur noch gegen Vorlage eines Nachweises, dass man Aktionär ist, rausrücken, und spätestens eigentlich dann auf der Hauptversammlung, die wohl für den 10. Juli jetzt angesetzt ist. Also da hat man dann Möglichkeiten, eben nachzufragen, und bekommt man raus, wie viel Cash wirklich drin ist. Aber wer bereit ist, eben selbst zu recherchieren und sich dort einzuarbeiten, der bekommt durchaus Investment-Cases, die, wie man hier sieht, mit einem sehr, sehr interessanten Chance-Risiko-Verhältnis einfach verbunden sind. Weil wenn der Cash oder mehr Cash als Börsenwert in der Firma ist und trotzdem noch ein hochprofitables Geschäft da ist, das ist, glaube ich, eine sehr, sehr gute Ausgangssituation.
Ja, sehr, sehr, sehr cooler Case. Finde es immer spannend, wie man sich da eingraben kann und da auf Detektivsuche gehen kann, um eben all diese Fakten herauszusuchen. Das ist ja nicht ganz so einfach und eine ordentliche Fleißarbeit. Und da hilft natürlich aber auch der Austausch mit anderen Investoren.
Ja, klar, das ist ein Thema. Allein, man muss dann irgendwann sein Netzwerk aufbauen und mit Freunden das Ganze dann zusammen recherchieren. Und vor allem findet man dann auch Leute, und vor allem muss auch drüber reden. Das ist, glaube ich, eine Geschichte, die komplett unterschätzt wird, weil bei USU jetzt zum Beispiel bei der Recherche, ich habe 2 Kunden in meinem Bekanntenkreis gefunden. Ich habe jemanden gefunden, der Udo Strehl schon seit über 15 Jahren kennt, wo ich eine Einschätzung zur Person bekomme, ist nicht unwichtig, weil vieles hängt im Prinzip hier ja von der treibenden Kraft von dieser Person ab. Wenn das jetzt jemand ist, der durchaus im Leben schon ein paar Dinge gedreht hat, die kritischer wären jetzt, ja, wäre ich durchaus vorsichtiger, als wenn es ein solider schwäbischer Kaufmann ist, der ja durchaus auch, ich glaube, keine Harakiri-Aktion macht. Das ist ja auch wichtig, weil er hat ja damals die Sachen auf Kredit gekauft. Ja, das macht ja jemand nur, wenn er sich schon relativ sicher ist, dass der Deal für ihn gut sein wird. Ja, und deshalb einfach Informationen sammeln. Ich habe noch, wie gesagt, Leute gefunden, die mit der Software arbeiten, wo ich auch eben erfahren habe, dass es durchaus ein Produkt ist, das jetzt nicht ja nice to have oder was ist, sondern wirklich auch eine Relevanz hat und eingesetzt wird und vernünftig ist. Und wenn man jetzt die letzten Wochen mal so sieht, was sie haben, also witzigerweise die Zahlen melden sie nicht weiter, wie hoch der Preis war, den Thoma Bravo gezahlt hat, was die Gesellschaft durchaus weiterhin aus Marketinggründen vor allem weiter meldet, weil sie natürlich weitere Kunden gewinnen wollen, wo Thoma Bravo ihnen geholfen hat, bei großen Kunden reinzukommen. Und das zeigt, dass Thoma Bravo da sehr, sehr gut einschätzen konnte, wie gut die Qualität der Software ist. Und Thoma Bravo hat über ihr Netzwerk einen extrem guten Zugang zu großen Kunden, was natürlich für USU dann es einfacher ermöglicht, das vorhandene gute Produkt an die entsprechenden Stellen eben zu bringen. Und deshalb denke ich, dass auch da die nächsten Jahre durch diese Zusammenarbeit der Umsatz deutlich wachsen wird und deutlich schneller wachsen wird als bisher. Und davon profitiert man immer noch mit 25%. Und es ist ja durchaus mal interessant, lieber 25% an einem schnell wachsenden Geschäft zu haben, als 100% an einem, was sich schwer tut, in neue Märkte reinzukommen. Und man darf ja nicht vergessen, dass das Geld ja obendrein noch geflossen ist, ja.
Ja, und man hat ja zusätzlich auch Thoma Bravo als Partner, die ja auch Add-on-Akquisitionen tun. Also da gab es dann auch schon die ein oder andere Meldung, wo dann zugekauft wurde, um das Portfolio zu erweitern.
Ja, genau, gestern, vorgestern, es kam eine Meldung, dass sie eine kleine Firma zugekauft haben. Und das Ganze wird natürlich dann integriert. Also das Wachstum wird sich dort bei der USU GmbH rasant beschleunigen, da bin ich mir sicher. Und Thoma Bravo arbeitet eigentlich auch immer darauf hin, nach einigen Jahren dann für diesen Fonds, also das Ganze ist in einem Private Equity Fonds drin, wo insgesamt, ich glaube, 4 Unternehmen drin sind. Auch da ist die EQS auch mit drin. EQS war im Übrigen kurz vorher ein Delisting und dann auch ein Squeeze-Out. Und den hat Thoma Bravo eben auch übernommen. Und die sind in diesem selben Fonds quasi mit drin. Und nach einigen Jahren wird dieser Fonds dann liquidiert. Und quasi die Anteile jetzt an der USU GmbH weiterverkauft an den Investor, eventuell platziert. Es kann durchaus sein, dass in einigen Jahren da das Ganze zu einer deutlich höheren Bewertung, vielleicht sogar an der Nasdaq oder so, sowas dann mal als IPO wiederkommt, wenn entsprechend ja das Wachstum herausgestellt wird und die Perspektiven herausgestellt werden und dass die Firma auf eine andere Ebene gehoben worden ist. Das möchte ich nicht ausschließen, ja. Und deshalb, man ist im gleichen Boot mit Thoma Bravo, ja.
Das Interessante ist ja, sage ich mal, während das natürlich eine spannende Perspektive ist für den Teil, an dem sich Thoma Bravo beteiligt hat, an dem man ja sich auch zu 25% dann doch auch noch teilhaben kann, die eigentliche Zukunft der US Software AG, also der Aktiengesellschaft, in der man sich selbst als Privatanleger beteiligen kann, da ist der Anlagehorizont dann doch eher mittelfristiger Natur. Insofern dass man auf dieses Re-Rating ja eigentlich setzt, oder?
Ja klar, man muss im Prinzip sehen, bei der USU Software AG, die wird jetzt einen relativ hohen Cash-Zufluss bekommen. Die erste Frage ist, was passiert mit dem Cash in der Firma? Die hatte ja vorher keine Schulden. Das heißt, das, was Thoma Bravo für diese 75% bezahlt hat, das liegt bei der Firma jetzt auf dem Konto. Ich vermute stark, dass wir auf der Hauptversammlung eine Sonderdividende sehen werden. Das heißt, dass das Geld natürlich zum Großteil an den Großaktionär ausgekehrt wird, weil er vielleicht, meines Wissens, zumindest mal dessen, was in den Delisting-Unterlagen war, was ich daraus ableite, müsste er noch einen Restkredit laufen haben für die Übernahme. Das heißt, der ist natürlich daran interessiert, auf der Ebene der Beteiligungsgesellschaften dann auch das Darlehen zurückzuführen. Und von daher hat er Interesse dran, das als Dividende rauszuholen. Und was mit dem restlichen Geld passiert, das steht dann in den Sternen. Ob das in der Gesellschaft, also in der AG, neu investiert wird, glaube ich eigentlich kaum, weil eigentlich für den Großaktionär, der ja zwei Holding GmbHs drunter hat, ist es steuerlich ja relativ neutral, dass er das Geld aus der AG oben, aus dem Haftungsbereich der AG, rausholt auf seinen Anteil, und wir natürlich als Aktionäre würden den Rest dann zum Beispiel bekommen, auf die GmbHs holt und dort neu investiert, dann ist es bei den Neuinvestments ist 100% seine. Er hat keine Transparenzvorschriften mehr. Er muss im Prinzip sich nicht vor den Aktionären rechtfertigen, warum er das Geld dort investiert. Das wäre durchaus für uns interessant, weil wir dann sehr viel Geld rausbekommen würden. Eine andere Variante kann sein, dass mit dem Geld erstmal Aktienrückkäufe getätigt werden. Weil das ist ja auch durchaus interessant, solange die Aktie, sagen wir jetzt, im Moment noch bei 23,50 irgendwo steht. Wenn mehr Cash drin ist, dann erhöht sich ja auch für alle bestehenden Aktionäre, wenn Aktien zurückgekauft und ausradiert werden, dann erhöht sich quasi für alle Aktionäre ja der Anteil am restlichen Geschäft. Das heißt also, das ist durchaus eine Möglichkeit. So ist es zum Beispiel bei Centrotech gekommen. Also wer Centrotech ein bisschen letzten Jahre mitverfolgt hat, das ist eigentlich in sehr vielen Punkten eine hohe Parallele zur USU Software AG. Und es kann durchaus sein, dass am Ende auch irgendwo ein Squeeze-Out steht noch. Das kann sein, muss nicht sein. Kann auch sein, dass die Aktie auch länger einfach weiter so in Hamburg notiert wird und die Aktionäre dabei bleiben können. Und dann entwickelt sich ihr Anteil letztlich so wie der Anteil vom Großaktionär. Und ja, die Frage ist, es kann natürlich sein, dass es eine längere Phase gibt, bis dann im Prinzip der Abschlag auch gehoben wird. Ja. Aber man investiert natürlich immer mit einem extrem guten Polster.
Sehr gut, ja. Dann auch das, vielen Dank für den spannenden Case. Und dann bleibt natürlich noch ein spannendes weiteres Investment von dir. Und zwar bist du unter die Business Angel gegangen und hast dich an der Synetica beteiligt. Vielleicht einmal kurz so ein Abriss. Wie kam es dazu? Was macht Synetica eigentlich? Und was erhoffst du dir eigentlich so von dem Investment?
Ja, also ich bin das erste Mal, ich habe schon während des Studiums haben wir unsere eigene Firma damals gegründet und auch beim Freund bei der Endor AG uns damals beteiligt. Die hat es dann auch an die Börse geschafft, 2006. Und ich mag das einfach bei jungen Leuten oder überhaupt bei Unternehmern mich zu beteiligen. Ich brauche keine Börsennotierung oder keinen handelbaren Kurs dafür, weil das ist auch, glaube ich, ein ganz interessanter Punkt, wenn man sich irgendwo beteiligt, wo es eben nicht alle paar Minuten einen Kurs gibt. Dann ist der Fokus viel, viel mehr auf das gelegt, was beim Unternehmen abgeht, also auf das Unternehmerische gelegt, auf die Entwicklung des Unternehmens gelegt. Und das ist, glaube ich, auch fürs Investieren eine relativ gute Übung, also fürs Investieren an der Börse dann. Also, und Synetica war eine Geschichte, die ist eigentlich, ja, der Ursprung geht eigentlich dazu zurück, dass im Jahr 2016, 2017 irgendwann jemand einfach mal in der Facebook-Unternehmerkanalgruppe gepostet hatte, wer hat Lust, in München sich zum Unternehmerstammtisch zu treffen. Und ja, warum nicht? Einfach mal rausgehen, neue Leute kennenlernen, war sehr interessant, waren mal 8, 9 Leute. Jeder hat so ein bisschen erzählt, was er macht. Wir konnten ein bisschen austauschen. der eine hat da einen Kontakt was gehabt, der andere hat mit Website-Gestaltung, mit SEO-Optimierung, sonst haben wir sie halt gegenseitig ein bisschen ausgetauscht. Und da ist ein Kontakt eben zu dem Manuel Mehr entstanden, der ja Handwerker war und dann ein MBA gemacht hat und Unternehmensberatung im Handwerksbereich gemacht hat. Und er hat mit Freunden zusammen dann die Zenedica gegründet. Und was macht Zenedica? Die Jungs haben ein Patent auf eine physikalische Formel und haben das Ganze zu einer Art Kamerakran oder für den Bau eines Kamerakrans verwendet. Und zwar muss man sich so vorstellen, so eine Kamera, also jetzt im Profibereich, die wiegt ja durchaus 15, 20 Kilo. Und es gibt, wenn man in engen Räumen und so weiter filmt, dann gibt es Kameraleute, die diese Kamera quasi halten und 20 Minuten, eine halbe Stunde irgendwas filmen können. Danach brauchen die erstmal eine Pause, bis dann sie wieder frisch sind und die nächsten Szenen eben gedreht werden können. Und der Neutron, das Produkt von Zenedica, ermöglicht es, dass die Kamera montiert ist auf einem Gestell und hinten dran ein Gegengewicht ist. Und das Interessante ist, dass man Radius von irgendwo 2-3 Meter in jede Richtung hat, nach oben, nach unten, nach vorne, nach hinten, aber die Kamera an jeder Position durch das Gewicht hinten genau ausgeglichen wird. Also das Besondere ist, dass egal wie die Kamera positioniert ist, sie schwebt immer. Das heißt, der Kameramann kriegt dieses Gewicht komplett abgenommen. Und das Interessante ist, dass dadurch viel länger gedreht werden kann, die Kosten am Set plötzlich rasant runtergehen und das ist ein Profi-Werkzeug. Also das ist jetzt nicht für Hobbyfilmer und so, sondern wirklich für die großen Produktionen wird es verwendet. Zum Beispiel wurde es jetzt schon mehrfach für einen Tatort eingesetzt, als der gedreht worden ist, wo enge Szenen in Wohnungen gedreht werden. Dort ist es ein sehr gutes Equipment. Und das haben wir, da habe ich mich 2021 habe mich dann beteiligt. Da hatten sie das Patent bekommen und jetzt wurde das Produkt entwickelt. Jetzt sind die ersten Serien, die produziert worden sind. Der Vertrieb läuft an und ja, das ist im Prinzip, macht Spaß, einfach da eine Innovation mit auf den Markt zu bringen, wo man dann auch einfach ein bisschen seine Kontakte mit einbringt. Wir haben geholfen bei der Finanzierung der Produktion dann und solche Geschichten eben macht.
Sehr cool. Ja, das ist natürlich eine spannende Sache, weil gerade bei Startup Investments das Ökosystem in Deutschland ist langsam immer am größer werden. Die Startup-Szene mausert sich, trotzdem gibt es immer noch nicht genug Ideen, Gründer, aber auch Kapital. Und deswegen finde ich immer cool, auch Leute dabei zu haben, die zwar eigentlich sich zwar auf Aktien oder so oder ihr anderes Ding, was auch immer, Immobilien, sonst was gefunden haben und sich dann trotzdem auch mal als Business Angel einbringen, wenn es irgendwie passt und ein spannender Case ist.
Ja, und vor allem, das ist halt auch eine Geschichte, sag ich mal, was bei vielen Profi-VC-Investoren würde das unterm Radar laufen. Das erste ist, es ist keine Software, es ist nicht skalierbar, es hat nichts mit KI zu tun, es hat nichts mit einem vordergründigen Megatrend zu tun. Und damit sortieren sehr viele aus. Weil ich glaube, eines, was so mal von außen betrachtet beim klassischen professionellen VC-Geschäft mir immer wieder auffällt, ist, was ist eigentlich die größte Motivation eines Venture Capital Gebers, als wenn du ein Fondsmanager von einem Venture Capital Fonds, der möchte alles machen, um ein Unicorn zu kriegen, also um eine Gesellschaft mit einer Bewertung von über 1 Milliarde Euro zu haben. Wer das geschafft hat, der ist geadelt, der ist in der Liga, der hat Zugang zu anderen Leuten, der ist in einem Gesellschaftskreis angekommen. Und deshalb finde ich es schade, dass viele richtig gute Ideen, dass die im Prinzip nicht finanziert werden, weil sie einfach nicht das Potenzial haben. Der Neutron wird nie das Potenzial haben, dass die Firma 1 Milliarde Bewertung hat. Das ist utopisch, ja. Aber deshalb scheidet es eben für einen Großteil der professionellen VCs einfach von vornherein aus. Das ist was Technisches, das ist was Produzierendes. Das Ganze kriegen wir nie auf ein Unicorn hoch. Also weg damit. Und das Interessante auch, wie wir da zugekommen sind, als eben Manu es gesagt hat, sein erster Ansatz war, lasst uns mal treffen, wir wollen vor Investoren bitchen. Wir haben das noch nie gemacht. Habt ihr Lust eigentlich, habt alle Ahnung von Aktien jetzt, wollt ihr mal so einen Probe-Bitch machen und uns dann Feedback geben. Und das Interessante war, die haben den Vortrag gemacht, die haben ein erstes Funktionsmodell war das damals, gezeigt, was es kann. Und als wir uns das angeschaut haben, haben gesagt, naja, wir können auch mal reden, ob wir euch vielleicht helfen können, ja, und ob wir es so hinkriegen. Und ich glaube eben, dass es für viele Geschäftsideen durchaus sinnvoll ist, das Ganze im kleinen Rahmen, auch im, ich sag mal immer, erweiterter Friends and Family Bereich, das zu finanzieren und dann auch eben mit dem Produkt erfolgreich zu werden, als immer den Profi-VC eben dran zu haben, der natürlich auch seine Zeit mit einem gewissen Satz rechnet und der durchaus auch noch viel, viel höhere Beteiligungen haben will für vielleicht weniger Geld, weil er sagt, okay, ich muss so und so viel Exit, oder ich muss eine Chance haben, beim Exit so und so viel 100.000 oder Millionen zu verdienen, um meine Zeit quasi zu rechnen, ja. Und darum sage ich, also ist es für uns, wir sind insgesamt zu fünft, die wir dort investiert haben, die alle durchaus mehrere Jahrzehnte Kapitalmarkterfahrung haben und wo jeder seine Kontakte hat. Und dann ist es eine Geschichte, die kann man unterstützen damit. Wir stehen mit Know-how, mit Kontakten zur Verfügung. Wir haben durchaus die ein oder andere Idee vielleicht. Wenn die Fragen haben, können sie auf uns zukommen. Und das ist eine Größenordnung, die für beide Seiten im Prinzip sehr sinnvoll, glaube ich, ist.
Ja, auf jeden Fall sehr, 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 sehr cool. Ich kenne das Problem auch so ein bisschen aus der Versicherungsbranche. Ist ja auch ein kapitalintensives Geschäftsmodell. Deswegen haben wir Startups, die sich als richtiges Versicherungsunternehmen, Banken wird es ja genauso treffen, nicht so richtig mit Venture Capital finanzieren können, weil es zum einen einen hohen Kapitalbedarf gibt, als auch halt eben diese Asset-Intensivität. Deswegen sind dann viele eher so Asset-Light, dass sie als Broker, Vermittler oder anderweitig tätig sind, was aber wieder andere Interessenskonzepte hat. Und so gibt es tatsächlich auch sehr wenige tatsächliche Versicherungsunternehmen, die neu gegründet werden, weil es halt dann doch auch sehr speziell für manche Investoren ist. Ja, aber so viel dazu. Nochmal hier der Exkurs in die Startup-Welt. War eine spannende Reise durch verschiedene Themenpunkte, die wir hier gemacht haben. Vielen Dank dir, Matthias, dass du hier zur Rede und Antwort standst. Deine Kontakte sind, wie gesagt, alle in den Shownotes verlinkt. War wieder schön, mit dir zu sprechen und vielen Dank für die tollen Einblicke.
Ja, vielen Dank. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ja, danke fürs Zuhören und danke für die Einladung. Ist immer, immer gern dabei.
Vielen Dank dir. Ciao, ciao.
Tschüss.
Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du ihn mit einer Bewertung auf iTunes unterstützt. Außerdem möchte ich dich gerne dazu einladen, der Investor Stories Community auf Facebook beizutreten. Hier hast du einen Austausch mit Gleichgesinnten und professionellen Investoren, die selber ihren Weg in die Freiheit der Finanzen gegangen sind. Und von ihnen kannst du lernen oder auch selber andere Leute bereichern. Und zudem ist dort Feedback zum Podcast immer willkommen. Um ganz schnell dorthin zu gelangen, kannst du auch einfach investor-stories.de/community eingeben. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. In diesem Sinne, alles Gute, dein Tipp.